Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen. Die Documenta hat uns wieder. Wir sprechen gleich in dieser Sendung über ein weiteres Bild mit antisemitischem Inhalt vom Künstlerkollektiv Taring Party. Der RBB ist seit dem Rücktritt seiner Intendantin Patricia Schlesinger sehr mit sich beschäftigt. Die Affäre zieht viele Fragen nach sich. Darüber wollen wir auch reden. Und wir haben hier bei Fazit auch zwei Premieren. Zum einen wurde die Ruhr-Triennale heute eröffnet mit dem Musiktheater Ich gehe unter lauter Schatten und eine Deutschland-Premiere des inklusiven Back-to-Back-Theater aus Australien war auf Kampnagel zu sehen. Kurz vor der Sendung kam die traurige Nachricht, dass Jean-Jacques Sempé gestorben ist. Der Mann, der den kleinen Nick zeichnete und Millionen Erwachsene und Kinder mit ihm beglückte. 89 Jahre wurde er alt. Andreas Platthaus ist am Telefon, Comic-Spezialist der FAZ, gerade aus dem Kino gekommen und war so nett, uns zurückzurufen. Herr Platthaus, mich hat der kleine Nick durch meine Kindheit begleitet. Sie auch?
Ja, mich auch. Man konnte, glaube ich, in den letzten 30, 40 Jahren überhaupt nicht Kind gewesen sein, ohne irgendwann mal auf den kleinen Nick zu stoßen. Diesen unvergleichlichen Klang der Texte von René Goscinny und natürlich die unglaublichen Zeichnungen von Sempé dazu zu sehen. Und das Schöne ist ja, dass einen diese Figur auch immer weiter begleitete. Man hörte ja nicht als Kind auf, damit die zu lesen, sondern als Erwachsener ging es immer weiter. Das ist wirklich für mich ein grässlicher Tag, denn damit ist wirklich einer meiner richtigen Götter gestorben.
Was ist denn die Stärke dieser Zeichnungen von Sempé?
Die unglaubliche Einfachheit, dieser fantastisch simple Strich, diese kleinen Männchen mit den Nasen, diese simplen Gesichter mit den paar Punkten für die Augen und dabei gleichzeitig diese wahnsinnige Freundlichkeit, die all diese Figuren auszeichnet. Selbst in seinen Karikaturen, er war ja auch ein Riesenkarikaturist, sind die Leute, die da auftreten, nie boshaft, auch wenn es richtig bitterer Humor ist, der da teilweise bei ihm herrscht. Vor mir hängt seit einigen Jahren hier am Schreibtisch eine große Zeichnung aus den 70er Jahren. Da marschiert so eine Gruppe typischer Sempé-Figuren hinter einem Transparent her, non à la société de consommation, also nein zur Konsumgesellschaft. Und auf der anderen Seite der Straße stehen endlose Schlangen vor den Einkaufsläden von Paris. Das ist so hinreißend simpel, diese gesellschaftliche Spaltung der damaligen Zeit aufzuzeigen. Und gleichzeitig mag man alle Personen, die darauf abgebildet sind, egal auf welcher Seite man sich irgendwie wohler fühlt.
Ich kann mich gut erinnern an Adalbert, den Streber mit der Brille.
Ja, das ist, glaube ich, genau so, dass man in jeder dieser Figuren im kleinen Nick irgendetwas von sich selber wiederfand oder natürlich etwas, was man aus den eigenen Schulklassen oder Freundeskreisen auch kannte. Bei den Erwachsenen natürlich ganz genauso. Auch der Vater ist natürlich eine ganz fantastische Figur oder die Lehrerin. Nein, also man kann überhaupt nicht aufhören, diese Sachen zu genießen und immer wieder und weiter zu lesen. Und darum wird Sempé in gewisser Weise auch ewig leben.
Ja, es ist ein zeitloser Klassiker, den man jetzt dringend nochmal in die Hand nehmen sollte. Aber stecken da auch die 50er Jahre drin?
Im kleinen Nick auf jeden Fall, wobei man sagen muss, dass die ganze Sache ja ziemlich lang lief. Das ging in den 50er Jahren los und Sempé und Goscinny haben das bis weit in die 60er Jahre hinein gemacht für eine Tageszeitung und das erschien da jede Woche in der Sonntagsbeilage. Und dementsprechend kann man auch sagen, dass im kleinen Nick schon so ein bisschen auch die Unruhe der 60er Jahre, also gerade auch das Aufbegehren der Jugend, schon so vorgeahnt wurde. Und natürlich ist es an die Zeit gebunden, aber wie jede wirklich große Literatur ragt sie aus der jeweiligen Zeit auch heraus und ist für jeden Menschen, der sich überhaupt für anspruchsvolle Dinge interessiert, dann immer wieder von allergrößtem Reiz. Klischees hat es immer gegeben in den großen Kunstwerken der Weltgeschichte. Das ist beim kleinen Nick ganz genauso. Aber mit viel mehr Herz ist, glaube ich, sehr, sehr selten erzählt worden.
Andreas Platthaus über Sempé, den Zeichner des kleinen Nick, der im Alter von 89 Jahren gestorben ist. Herr Platthaus, ganz herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.
Ende Juni wurde das comicartige Banner des indonesischen Künstlerkollektivs Taring Padi wegen antisemitischer Inhalte bei der Documenta abgenommen. Es war der vorläufige Höhepunkt im Streit um das Kuratorenteam Ruan Krupa und die Documenta-Leitung, die in der Folge ja auch zurücktrat. Ein Begleitgremium wurde eingesetzt, das die Kunstwerke prüfen soll. Entschuldigungen wurden öffentlich ausgesprochen, auch von Taring Padi selbst, die erklärten, ihre Bildsprache sei nie aus Hass gegen bestimmte ethnische oder religiöse Gruppen entstanden, sondern als Kritik an Militarismus und staatlicher Gewalt. Es hängt noch ein anderes Bild von Taring Pardi auf der Documenta mit zweifelhaftem Inhalt, und zwar im Kasseler Hallenbad Ost. Das wurde noch nicht abgenommen. Das Land den Menschen, heißt es. Es geht um Landraub durch schwer bewaffnete Soldaten und Proteste von Kleinbauern. Groß abgebildet ist eine schweinsköpfige Figur in dollardekoriertem Sakko mit heruntergelassenen Hosen, in der Hand ein Wanderstab, an dem ein Geldsack hängt. Ist das eine antisemitische Darstellung, habe ich vor der Sendung Günter Jiekeli gefragt, Historiker und Antisemitismusforscher. Guten Abend bzw. guten Mittag, wir erwischen Sie ja in Kanada.
Ja, das ist richtig. Danke für die Einladung. Ja, ich habe mir das Bild auch genauer angesehen. Es ist zumindest, würde ich sagen, strukturell antisemitisch, und es lässt Hinweise darauf, dass eine der beiden bösen Figuren, die da dargestellt wird, also eine Schweinsköpfe-Figur und eine Teufelsfigur, und dann gibt es noch eine dritte Figur mit Wolfskopf, die offensichtlich dafür das Massaker an Menschen da verantwortlich gemacht werden. Und da gibt es Hinweise mit diesem Geldsack und dem Wanderstock, dass damit Assoziationen verknüpft sind, dass diese Figur jüdisch ist. Wie bewusst das den Leuten ist, die das Bild gemalt haben, oder die Betrachter, die sich das angucken, wie die das assoziieren direkt mit Jüdinnen und Juden, er mag dahingestellt sein, aber es ist sehr anknüpfungsfähig an antisemitische Vorstellungen, sich solche Ungerechtigkeiten und auch Massaker, die es weltweit gibt und die es zu kritisieren gilt natürlich, die sich zu erklären.
Schauen wir uns doch diese Figur mit dem Schweinskopf nochmal kurz näher an. Die Welt schreibt, sie lasse auf den sogenannten Ahasver-Mythos schließen. Können Sie uns erklären, was es damit auf sich hat?
Ja, Ahasver, so wurde ein Bild betitelt, aus dem frühen 17. Jahrhundert, in einem Buch, das der ewige Jude heißt. Und diese Figur, dieses Stereotyp über Juden, dass sie ewig wandern würden, das gibt es schon länger. Ja, und das wurde immer wieder in verschiedenen Varianten aufgegriffen und eben auch in diesem Volksbuch vom ewigen Juden, so war der Titel, von 1602, wo dann auch ein Bild von Ahasver drin vorkam. Und das hat sich dann wiederum im 17. Jahrhundert weit verbreitet in ganz Europa, diese Legende, das Gerücht, ja, in ganz verschiedenen Variationen, aber immer mit der Anschuldigung gegen Jüdinnen und Juden verbunden, für die Ermordung Jesus verantwortlich zu sein und oder Jesus auf seinem Kreuzweg beleidigt zu haben oder im Rast verweigert zu haben. Und deswegen, so ist diese Legende da auch in dem Buch, soll dann Jesus diesen Ahasver, einen Juden, verflucht haben, ewig umherwandern zu müssen.
Und dafür könnte dieser Wanderstab stehen.
Ja, und das ist eben sehr eindeutig, dieser Wanderstab. Und dann noch mit einem Geldsack verbunden, was ja auch eine gängige Zuschreibung ist, ein Stereotyp ist, dass Juden mit viel Geld verbunden werden und eben umherwandern.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, diese Entschuldigung von Taring Pardi, es handelt sich bei den Abbildungen um Kritik am Militarismus und Kapitalismus, könnte man vielleicht noch ergänzen. Die lassen Sie eigentlich nicht oder nur in Teilen gelten?
Ja, das ist sozusagen eine antisemitische Kritik an diesen Verhältnissen. Also das ist eine antisemitische Interpretation der Welt, wie sie oft in antiimperialistischen Zusammenhängen zu sehen ist.
Also Herr Jiekeli, wenn man Ihnen jetzt so zuhört, müsste doch die Konsequenz sein, dass dieses Bild auch abgehängt werden muss, oder?
Man müsste es zumindest kritisch diskutieren. Also idealerweise würde vielleicht auch das Kollektiv sich damit auseinandersetzen, wie Antisemitismus funktioniert. Denn die Erklärung, die Sie abgegeben haben, die geht von einem Verständnis von Antisemitismus als eine Unterform von Rassismus aus, die sozusagen eine Ausgrenzung von Diskriminierung von Jüdinnen und Juden beinhaltet. So funktioniert Antisemitismus auch, aber eben noch viel mehr über diese Figur des mächtigen Juden, der eben für das Böse der Welt verantwortlich ist. Und diese Auseinandersetzung überhaupt zu leisten und das zu sehen, anzuerkennen, dass es diese Dimension des Antisemitismus überhaupt gibt, das wäre eine konstruktive Auseinandersetzung, die man führen muss in dem Zusammenhang von dem Bild. Ob das dann abgehängt wird oder nicht, kann man dann diskutieren. Also Sie können nur diese Wirkmächtigkeit, dass Sie halt weiter diese Denkweisen vortragen, die können nur gebrochen werden, indem darüber kritisch geredet wird. Das ist wesentlich wichtiger, als sie zu verbannen.
Ist es nicht merkwürdig, dass nach all diesen Diskussionen, die wir seit Monaten führen über Antisemitismus auf dieser Documenta 15, dann doch noch jetzt so ein Bild wieder auftaucht?
Ja, beziehungsweise mich überrascht das nicht, denn dieses Künstlerkollektiv, die sind ja sehr prominent vertreten da mit einigen Ausstellungsstücken. Und man hat gesehen einmal, dass sie gar nicht den Antisemitismus selber erkannt haben in ihrer Bildsprache und dass sie aber diese antisemitischen Vorstellungen haben. Deswegen ist es eigentlich nicht verwunderlich und es passt in dieses antiimperialistische Weltbild, was antisemitisch eingeprägt ist bei ihnen.
Aber es kann doch nicht sein, dass das jetzt bis zum Ende der Documenta so weitergeht, dass einzelne Menschen dann wieder solche Bilder entdecken, deuten und sich daraus erneut eine Diskussion entspinnt.
Ja, beziehungsweise es kann eigentlich nicht sein, dass die Antworten sich auf der Documenta, von der Documenta, nicht massiv daran auch selbst interessiert sind, das kritisch zu diskutieren, sondern dass eben Besucher dann wieder darauf hinweisen müssen oder Journalistinnen und Journalisten. Da stimme ich mit Ihnen überein.
Aber Documenta abbrechen, wäre das jetzt doch noch vielleicht eine Maßnahme?
Also ich hoffe immer noch, dass die Verantwortlichen sich der Diskussion stellen. Aber wenn man sieht, dass sich da niemand auch selbstkritisch mit auseinandersetzt, dann könnte man das zumindest überlegen, ob das überhaupt sinnvoll ist, das noch weiterzuführen. Dann ist es ja ein Skandal, der sich einfach von Anfang des Jahres schon durchzieht. Denn es war schon Anfang des Jahres relativ klar, dass da antisemitische Künstlerinnen und Künstler sich auch beteiligen. Und es war zu erwarten, dass da antisemitische Kunst gezeigt wird. Und dass es da keinen offenen, selbstkritischen Umgang mit gibt, das ist der eigentliche Skandal.
Herr Jegeli, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen.
Untreue und Vorteilsnahme, so lautet der Verdacht im Fall der zurückgetretenen RBB-Intendantin Patricia Schlesinger. Schon am Montag will sich der Rundfunkrat des Senders treffen, um über deren Vertragsauflösung zu beraten. Inzwischen führt die Generalstaatsanwaltschaft in Berlin das Ermittlungsverfahren gegen Schlesinger, ihren Ehemann sowie den ehemaligen Verwaltungsratsvorsitzenden Wolf-Dieter Wolf. Die Journalisten des RBB berichten regelmäßig über die aktuellen Entwicklungen. Frage an meinen Kollegen aus der Medienredaktion Christoph Sterz. Wie geht das eigentlich, Recherche im eigenen Sender?
Ja, das geht ganz klassisch, wie investigative Recherche immer geht. Also der RBB hat inzwischen ein 5-köpfiges Team zusammengestellt, das eben ausschließlich zum Fall Schlesinger recherchiert. Und die erste Recherche ist übrigens gerade auch rausgekommen heute Abend. Es geht um ein bisher unbekanntes Essen, das Patricia Schlesinger offenbar über den RBB abgerechnet hat. Da gab es ja schon einige von so möglicherweise privaten Essen, die dann aber über den Rundfunkbeitrag bezahlt wurden. Und das Ganze wird eingeordnet und dann eben auch so analysiert, dass es eben jetzt anscheinend wirklich kein Einzelfall mehr ist. Und das Interessante ist, ich dachte auch erst, okay, vielleicht werden da jetzt so alle Bücher aufgemacht, weil das ja ein eigenes RBB-Team ist und irgendwie alle E-Mails zugänglich gemacht. Aber das geht nicht, erklärt Jan Schulte-Kellinghaus, der ist Programmdirektor beim RBB. Und nach Redaktionsschluss, das ist der Medienpodcast vom Deutschlandfunk, der kommt morgen mit einer neuen Folge rund um den RBB raus, da sagt er, warum das eben nicht geht.
Das ist natürlich gesetzt, dass der RBB als Arbeitgeber nicht hingehen kann und irgendwie Mail-Accounts offenlegen kann. Recherchierenden Journalisten, auch nicht im Haus recherchierenden Journalisten, weil da gibt's halt Persönlichkeitsrechte und Datenschutzrechte, sondern das ist auch für die Kolleginnen und Kollegen eine klassische Rechercheaufgabe.
Und diese Rechercheaufgaben haben bisher vor allem die Kolleginnen und Kollegen vom Business Insider übernommen. Das machen die übrigens auch weiter. Da hat es auch heute wieder Recherchen und vor allem Ergebnisse gegeben zu einer Reise nach London. Auch da scheint es so mit der ganzen Verquickung zwischen Privatem und Dienstlichem, wenn das stimmt, nicht glatt gelaufen zu sein. An der Stelle muss ich immer sagen, es gilt nach wie vor die Unschuldsvermutung. Das sind alles Dinge, die ans Licht gekommen sind, die aber noch nicht irgendwie justiziert justiziabel sind oder komplett zum Beispiel von der Polizei oder wem auch immer nachgeprüft wurden.
Und wie es aussieht, wird diese Affäre den RBB noch eine Weile beschäftigen. Es wurden ja auch schon Rufe nach einem kompletten Neuanfang im Sender laut. Was könnte denn reformiert werden und wie lange dauert so ein Prozess?
Also erstmal ist die Frage, ob die Leute aus der Geschäftsleitung, die unter Patricia Schlesinger gearbeitet haben, noch bleiben können. Da ist der bereits erwähnte Programmdirektor zum Beispiel auch davon betroffen. Das ist also das Personelle. Und dann ist die Frage, ja, wer folgt da? Bis wann ist das möglich, dass da eine neue Intendantin, ein neuer Intendant gewählt wird? Dann ist außerdem die Frage, was passiert jetzt eigentlich mit Patricia Schlesinger? Denn sie hat zwar gesagt, okay, ich arbeite nicht mehr für den RBB, aber sie hat nicht gesagt, okay, ich verzichte auf alles Geld, das mir möglicherweise noch zusteht. Also auch da könnte es noch um Abfindungen gehen und um die Möglichkeit sogar auch andersherum, dass sie vielleicht in Regress genommen wird. Also das ist rechtlich alles total heikel und da stellen sich noch wirklich sehr, sehr viele Fragen. Und dann stellen sich natürlich auch noch die Fragen, ja, wie geht's dann weiter mit dem RBB? Bleibt er zum Beispiel so offen wie bisher? Weil im Moment ist es ja so, in der Abendschau, in der abendlichen Sendung, da findet quasi jeden Tag, gut, heute nicht, aber sonst jeden Tag findet so munteres Geschäftsführungsgrillen statt. Also da wird eine Führungskraft nach der anderen eingeladen und wirklich hart rangenommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es auf Dauer so weitergeht, aber auch das ist natürlich eine spannende Frage, wie auf Dauer der RBB sich entwickelt, vielleicht auch in einem positiven Sinne nach außen in Sachen Transparenz und so.
Im Zuge dieses Skandals wird ja nun wieder auch über Intendantengehälter diskutiert. Patricia Schlesinger hat ihr Gehalt vor kurzem noch erhöht auf knapp über 300.000 Euro im Jahr. Wer hat bei solchen Entscheidungen eigentlich mitzureden?
Ja, sie hat es natürlich nicht selber erhöht. Es wurde erhöht und das Interessante daran ist, wer hat das Ganze abgesegnet? Das war Wolf-Dieter Wolf. Das war ausschließlich der Verwaltungsratsvorsitzende, der mit Patricia Schlesinger das Ganze besprochen hat. Der hat das dann, das habe ich mir heute nochmal bestätigen lassen von Leuten, die im Verwaltungsrat sitzen, hat das dann dem Verwaltungsrat einmal kurz vorgelegt. Die haben das abgenickt, weil da halt verschiedene Zuständigkeiten sind und Wolf-Dieter Wolf war halt quasi für das Intendantinnengehalt zuständig. So, das heißt, transparent ist es nicht und irgendwie, dass da mehrere Leute drüber reden, nee, das hat auch nicht stattgefunden. Das ist schon wirklich merkwürdig und das geht ja sogar noch darüber hinaus, dass die Verwaltungsräte bei den Öffentlich-Rechtlichen, das sind alles ehrenamtliche Menschen, die aus verschiedenen Funktionen und Richtungen kommen, durchaus auch Politiker dabei, aber eben nicht nur, dass das ja sowieso für uns außen eine ziemliche Blackbox ist. Also es gibt keine Protokolle, jetzt nicht nur beim RBB, auch darüber hinaus bei allen anderen Öffentlich-Rechtlichen, was da genau passiert. Da erfahren wir sehr, sehr wenig. Und das sind aber diejenigen, die am Ende halt die Intendantinnen und Intendanten kontrollieren und eben auch dann am Ende über das Gehalt entscheiden.
Sehen Sie denn eine Chance, dass im Zuge dieses Skandals oder als Folge dieses Skandals mehr Transparenz erreicht werden kann?
Ist die Frage, auf welchem Gebiet? Also ich glaube, es kann sich jetzt keine Intendantin und kein Intendant mehr leisten, sozusagen über die eigenen Verhältnisse zu wirtschaften, beziehungsweise ich weiß natürlich nicht, wie das bei den anderen Anstalten ist, aber da wird auf jeden Fall jetzt Zurückhaltung, was das Finanzielle angeht, also die eigenen Finanzen bezüglich der Intendanz, wird jetzt Zurückhaltung herrschen. Und ansonsten ist einfach die Frage, wie jetzt auch die Medienpolitik mit der ganzen Sache umgeht. Ne? Das ist ja so, Medienpolitik ist in Deutschland Ländersache und da haben die Bundesländer bzw. die 16 Landesregierungen sich schon eine ganze Weile mit dem Thema befasst, wie zum Beispiel die Gremien in Zukunft aufgestellt sein sollen. Die sollen, das war schon vor dem Skandal klar, sogar mehr Zuständigkeiten bekommen. Dann stellt sich aber die Frage, okay, das sind aber alles ehrenamtliche Menschen, die kriegen irgendwie so 400 Euro im Monat als Aufwandsentschädigung. Die sind auch nicht unbedingt Profis, was jetzt das Medienbusiness angeht und so. Wäre da nicht irgendwie mehr Expertise und so ein bisschen mehr Professionalität wichtig? Also das sind Fragen, die jetzt auch das habe ich mir versichern lassen heute, Das sind Sachen, die noch jetzt diskutiert werden, denn die Rundfunkkommission der Länder, das ist diese Kommission, die dafür zuständig ist, die wird sich im September das nächste Mal treffen und da wird ganz sicher das Thema Schlesinger auf dem Tisch liegen und da werden die garantiert über die Gremien reden, aber auch grundsätzlich über die Folgen oder die möglichen Folgen, die das eben für die Öffentlich-Rechtlichen haben könnte oder sollte. Also die Geschichte wird auf jeden Fall politisch noch eine ganze Weile weitergehen.
Christoph Sterz aus der Medienredaktion des Deutschlandfunks über die RBB-Affäre um die zurückgetretene Intendantin Patricia Schlesinger. Besten Dank.
Gerne.
Gestern haben wir bei Fazit über die Eröffnung des Sommerfestivals auf Kampnagel berichtet. Heute Abend hat dort die aktuelle Arbeit des australischen Back-to-Back-Theater endlich ihre Deutschland-Premiere gefeiert. Entstanden als Auftragswerk für das Theater der Welt 2020 schon in Düsseldorf, das dann pandemiebedingt verschoben werden musste. Back-to-Back hat in diesem Jahr als erste Kompanie die behinderte Menschen zu ProtagonistInnen macht, den Ibsen-Preis bekommen und jetzt also diese Premiere von The Shadow Hose Bray, The Hunter Becomes, ein Stück über künstliche Intelligenz, soziale Normen und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Unsere Kritikerin Elisabeth Luft hat den Abend verfolgt. Worum geht es denn da genau? Was wird erzählt?
Naja, es geht um das Maß an Freiheit, was wir Menschen in unserer Gesellschaft eigentlich alle haben und wie unterschiedlich dieses Maß eigentlich ist, die unterschiedlichen Möglichkeiten, die Menschen mit und ohne Behinderung haben und auch um die Ungleichbehandlung. Also wir, die Gesellschaft, wer ist das eigentlich überhaupt und wer redet eigentlich mit wem, über wen wird gesprochen. Und es geht eben um ganz viele Missverständnisse, um Fehler, um Fehlinterpretationen und auch um Respekt. Also warum reden wir zum Beispiel ganz oft über Menschen mit Behinderung, aber nicht mit ihnen?
Und was macht das inklusive Ensemble mit diesem Stoff?
Naja, gerahmt ist das Ganze als ein aktivistisches Treffen, kann man sagen. Also da treffen sich die drei DarstellerInnen, sitzen gemeinsam auf der Bühne und diskutieren miteinander darüber, wie sie eigentlich leben wollen und wie sie sich selbst und auch andere Menschen mit Behinderungen irgendwie kräftigen, empowern und mit mehr Rechten und Möglichkeiten versehen können. Und eine ganz wichtige Rolle, Sie haben eben schon von künstlicher Intelligenz gesprochen, spielt Siri, wir kennen sie alle, eine künstliche Intelligenz, die Scott, einer der Darsteller, immer wieder zu Hilfe nimmt, um Informationen zu erhalten. Und diese künstliche Intelligenz entwickelt plötzlich eine ganz andere, durch jahrelanges Zuhören und ihn jahrelanges Begleiten, eine ganz eigene Kommunikation mit ihm und kann viel besser mit ihm sprechen, als wir das so häufig im Alltag schaffen.
Und was passiert da auf der Bühne?
Das sind vier Stühle, auf denen die DarstellerInnen immer wieder Platz nehmen und eigentlich sitzen sie da und unterhalten sich. Da wird aufgesprungen, wenn jemand empört ist. Zwischendurch wird zum Beispiel ein riesiger, das ist das Einzige, was aus neben diesen Stühlen passiert, ein riesengroßer Styropor, ja, Klotz reingerollt, der dann hinten mit einer Leiter versehen wird und dann wirklich so als Podest, als Pult versehen wird, um so eine empowernde, kräftige, wütende Rede zu halten auf diesem Podest. Aber viel mehr passiert da auf der Bühne eigentlich nicht. Das braucht es aber auch gar nicht, weil diese Kraft und diese Emotionen, die DarstellerInnen da bei uns hervorrufen, für sich sprechen.
Also trotzdem sehr atmosphärisch, ja?
Absolut, absolut. Also es ist unglaublich sensibel. Ich muss sagen, ich hatte ganz oft Gänsehaut, mir sind zwischendurch tatsächlich auch Tränen gelaufen, weil ich irgendwie so erfasst wurde und so oft mich auch selber dabei erwischt habe und mich wiedererkannt habe. Gedanken, die ich aus dem Alltag kenne, wenn ich gedacht habe, naja, ich begegne Menschen mit Behinderung und will ihnen irgendwie auf Augenhöhe begegnen, aber es gelingt mir irgendwie nicht so richtig. Ich habe immer irgendwie den Gedanken, versteht mich die Person mir gegenüber? Und dabei bleibt ganz oft auf der Strecke, dass man auf Augenhöhe spricht und das Gegenüber ernst nimmt. Und das ist tatsächlich das, was an dem Abend irgendwie ganz, ganz groß im Fokus steht.
Und zum Stichwort Augenhöhe passt vielleicht auch die Frage nach der schauspielerischen Leistung eines solchen inklusiven Theaters. Kam mir irgendwie komisch vor, sie zu stellen, aber warum eigentlich nicht?
Ja, das ist tatsächlich eine sehr wichtige Frage und auch eigentlich der maßgebliche Inhalt dieses ganzen Abends. Es ist eine unglaubliche Leistung. Also man merkt, wie die DarstellerInnen mitunter um Worte ringen, um Sprache ringen. Dadurch entsteht aber auch so eine ganz eigene Ästhetik. Also die ersten 10 Minuten habe ich richtig gebraucht, um aus meinem Tempo im Alltag rauszukommen. Und dann entwickelt aber diese Langsamkeit und die Ruhe, sich das Zeit nehmen für die Sprache, für die Gedanken, für die Worte, die eine ganz, ganz eigene Kraft. Also insofern, man muss wirklich sagen, die Gestik, die Emotionen, die da transportiert werden, das ist ganz berührend.
Was ist denn das Besondere am Back-to-Back-Theater? Das besteht ja schon seit über 30 Jahren in Australien.
Richtig, das ganz Besondere und auch wirklich das Aushängeschild sozusagen ist, dass das Ensemble seit Ende der 80er Jahre ausschließlich SpielerInnen mit Behinderungen beschäftigt. Das sind ganz unterschiedliche Behinderungen. Wir haben körperliche, aber auch irgendwie geistige Behinderungen. Sie bezeichnen sich selber als neurodiverses Ensemble. Und das Wichtige ist wirklich, das Ensemble zeigt eigentlich, wie es sein könnte, wenn wir alle Menschen gleichberechtigt teilhaben lassen an Kunst, auch am Kunstbetrieb. Es sind alles professionelle DarstellerInnen natürlich. Und sie zeigen auch, wie Barrierearmut, bewusst Barrierefreiheit nicht, sondern Barrierearmut eigentlich funktionieren kann und auch in der Kunst und auf der Bühne.
Elisabeth Luft über The Shadow Who Spray, The Hunter Becomes, ein Stück des australischen Back-to-Back-Theater, das heute Abend Deutschlandpremiere auf Kampnagel gefeiert hat. Nächste Vorstellung ist morgen Freitag.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen heute von Viktoria Eklau.
Starker Regen hat in der Altstadt von Sana'a, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, 10 historische Gebäude einstürzen lassen. Das teilten die Houthi-Rebellen mit, die die jemenitische Hauptstadt seit Beginn des Bürgerkriegs vor mehr als 8 Jahren kontrollieren. Mindestens 80 weitere Bauten seien durch die Regenfälle in den vergangenen Tagen schwer beschädigt worden. Ob es Tote oder Verletzte gab, ist nicht bekannt. Einige Häuser in der Altstadt von Sana'a im Jemen sind mehr als 500 Jahre alt. Die Fundamente und ersten Stockwerke wurden aus Stein gebaut, die restlichen Stockwerke aus Lehm. Die türkischen Behörden haben eines der größten und bekanntesten Open-Air-Festivals des Landes verboten. Das Zeytinli Rock Festival, das es seit 2005 gibt, hätte dieses Jahr in Burhanje an der Ägäisküste stattfinden sollen. An den 5 Festivaltagen ab kommenden Mittwoch standen 70 Bands auf dem Programm, darunter die bekanntesten des Landes. Karin Senz.
Bürger hätten sich beschwert und geklagt, heißt es von der Präfektur. Tage zuvor hatte eine der größten konservativen Vereinigungen der Türkei eine Erklärung veröffentlicht. Sie behauptet darin, dass es bei dem Open Air Prostitution, Vergewaltigung und Belästigungen gebe. Häuser und Geschäfte würden beschädigt und geplündert. Außerdem würden alle Arten von Drogen konsumiert. Zahlreiche Künstler kritisieren das Verbot. Die international bekannte Band MFÖ twittert, die türkische Jugend verdiene alles, was ihre Altersgenossen auf der Welt auch haben. Und sie spielt auf die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen im nächsten Jahr an, bei denen sie eine Abwahl von Präsident Erdogan und seiner konservativen Partei AKP erwartet. Dieser Sommer sei der letzte mit Verboten.
Die Künstlersozialabgabe soll im kommenden Jahr von 4,2 auf 5% angehoben werden. Die Abgabe zahlen Unternehmen, die künstlerische und publizistische Leistungen verwerten. Sie trägt zur Finanzierung der Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung von rund 190.000 selbstständigen Künstlerinnen und Künstlern sowie Publizistinnen und Publizisten in Deutschland bei. Seit 2018 war der Künstlersozialabgabesatz unverändert geblieben. Dies sei während der für die Kulturszene schwierigen Corona-Jahre 2021 und 2022 durch zusätzlich 117 Millionen Euro vom Bund gewährleistet worden, so das Bundesarbeitsministerium. Die verstorbene Schauspielerin und Sängerin Olivia Newton-John wird in Australien mit einer staatlichen Trauerfeier gewürdigt. Die Familie der britisch-australischen Künstlerin habe ein entsprechendes Angebot angenommen, sagte der Regierungschef des australischen Bundesstaates Victoria, Dan Andrews. Die Feier werde eher ein Konzert als ein Begräbnis sein. Ein Termin wurde noch nicht bekannt gegeben. Newton-John war am Montag im Alter von 73 Jahren gestorben. Sie hatte 30 30 Jahre lang gegen Brustkrebs gekämpft. Zu weltweitem Ruhm kam sie 1978 in der Rolle der Sandy im Musicalfilm Grease. In den 70er Jahren feierte sie auch mit Pop, Folk und Country-Songs Erfolge.
Das große Sterben der Shopping-Malls wird nicht erst seit der Corona-Pandemie ausgerufen. Manch einer mag sich vielleicht noch an Fotomontagen von der Architekturbiennale in Venedig vor vielen Jahren erinnern, wo solche Malls zu Ruinen verfallen und von der Natur zurückerobert worden waren. Ganz so romantisch sieht die Realität dann häufig doch nicht aus. Da herrscht in den Shopping-Malls dann eher gähnende Leere und billiges Dekor bröckelt von den Wänden. Vor allem in den USA ist dies zu beobachten, dem Land, in dem die Shopping-Malls einst zum Einkaufskonzept der Zukunft erkoren wurden. Eine der berühmtesten Malls, die Mall of America, wurde genau vor 30 Jahren eröffnet, am 11. August 1992. Damals war es die größte Shopping-Mall der Welt. Was ist aus ihr eigentlich geworden, habe ich Andres Liebig vor der Sendung gefragt. Er ist Direktor des Architekturmuseums in München. Guten Abend erstmal.
Guten Abend, Frau Schwarz.
Herr Liebig, lebt die Mall of America noch oder ist die auch schon tot?
Die lebt immer noch und ist auch ganz gut besucht.
Eröffnung, wie gesagt, vor 30 Jahren. Das Phänomen Shopping Mall ist aber schon viel älter. In Deutschland zum Beispiel wurde das Nordwestzentrum Frankfurt ja schon in den 60er Jahren eröffnet. Hat die Mall of America damals neue Maßstäbe gesetzt?
Ja, die Mall of America war natürlich der Versuch, noch einmal alle Dimensionen, die man bis dahin von den Malls kannte, zu sprengen. Also es war die schiere Größe und dieses unglaubliche Angebot an nicht nur an Geschäften, sondern auch zusätzlichen Angeboten. Es gab ja dort auch Konzerte und Veranstaltungen, dass man wirklich versucht hat, auch da kulturelle Angebote noch mit reinzubringen. Das war der entscheidende Punkt.
Worin bestand denn eigentlich die bestechende Idee der Shopping Mall? Also, dass es ausreichend Parkplätze in der Nähe gab?
Eigentlich ist die Idee ja durch einen emigrierten Wiener Architekten entstanden, der eigentlich die Ladenpassage oder die Einkaufsstraße aus Wien in die Vorstädte von Amerika tragen wollte. Also Viktor Grün hat damals sich überlegt, wie kann man diese Vorstädte von Amerika neu beleben, diese trostlosen Vorstädte, und hat einfach, weil es da nicht genügend Einkaufsmöglichkeiten gab, sich diese Typologie zugewandt.
Eigentlich ja eine feine Sache.
Im Prinzip ja, weil natürlich die Entfernungen immer zu groß geworden sind. Also wenn man das jetzt mal akzeptiert, dass die Stadt sich immer weiter in die Fläche frisst, braucht man natürlich irgendwo auch Einkaufsmöglichkeiten in den Vorstädten. Aber natürlich ist das Problem dann entstanden, dass der Ort selbst relativ gesichtslos war und das auch schon früh viel Kritik fand.
Und warum sterben diese Malls jetzt? Also ist es tatsächlich nur dem Onlinehandel geschuldet oder hat sich auch unsere Idee vom Einkaufen verändert?
Einiges hängt natürlich damit zusammen, dass gerade in den letzten Jahren die Mall als Ort der Begegnung jetzt speziell jetzt auch in der Corona-Zeit natürlich nicht mehr diese Rolle gespielt hat und viele dann auch auf den Onlinehandel massiv umgestiegen sind. Und natürlich gehen viele Jugendliche, die schon von ihren Eltern sozusagen, wenn sie rausgelassen werden, in die Mall gehen, nur noch in die Mall, um dann dort bestimmte Luxusprodukte oder Produkte, die sie haben wollen, zu fotografieren und dann zu Hause online zu bestellen.
Das ist natürlich jetzt der westliche Blick, aber wenn man mal in asiatischen Großstädten unterwegs ist, sind Malls ja auch wirkliche Treffpunkte. Also da ist es kühl im Vergleich zu draußen, da gibt es die besten Klamotten, es sind manchmal richtige Themenparks. Werden diese Malls auch sterben?
Ich glaube nicht, denn die haben so eine starke ökonomische Kraft, gerade in dieser Begegnung von Menschen, die dann auch miteinander konsumieren und gemeinsam zum Anprobieren und sich gegenseitig auch natürlich zu stimulieren, zum Konsum, das wird nicht verschwinden.
Unter Architekten, Herr Liebig, und Kulturschaffenden hatte die Mall als so purer Konsumort ja immer einen schlechten Ruf. Zum einen, wie gesagt, weil sie die Innenstädte bedroht. Zweitens, weil man den puren Konsum ja auch per se eher verachtet. Aber was geschieht denn mit diesen hohlen Körpern, wenn dann da kein Leben mehr drin ist?
Also viele der ganz großen Architekten, von Rem Koolhaas, der ja eine eigene Theorie, The Guide to Shopping, verfasst hat und heute das KaDeWe in Berlin umgebaut hat, bis zu Zaha Hadid und Norman Foster. Alle die großen Architekten haben Malls gebaut und meistens stellen sie es dann nicht so ganz groß raus. Aber ich glaube, wenn so ein Auftrag naht, sagt kein großer Architekt nein.
Weil?
Weil es eine spannende Aufgabe ist. Und natürlich hat sie immer so ein bisschen eine schmuddelige Aura, aber letztendlich ist es eine spannende Aufgabe. Wie kann man diese Typologie, die sich aus den Kaufhäusern des 19. Jahrhunderts entwickelt hat, heute vielleicht im 21. Jahrhundert, wie kann man die neu definieren und wie kann man da auch neue Akzente setzen?
Sie haben ja vor einigen Jahren im Architekturmuseum München eine Ausstellung zu Architekturen des Konsums gemacht, also eine Ausstellung zu Shopping-Malls. Was hat Sie denn daran gereizt?
Mich reizt daran, dass im Grunde von der Antike her Menschen sich beim Essen, beim Kaufen, beim Konsumieren gegenseitig beobachten, sich treffen, sich sozialisieren, dass der Ort des Konsums auch ein Ort des Sozialisierens ist. Und ich denke, für mich ist natürlich die Hyperkommerzialisierung der Mall ist natürlich ein Problem, wenn Städte dadurch veröden. Aber es gibt eben auch die positiven Beispiele, wo man sehen kann, dass Malls als Stimulierung wiederum für die Umgebung gedient haben, sodass die Innenstadt wieder eine neue Attraktivität gewonnen hat.
Andres Lepik, Direktor des Architekturmuseums München, über die Mall of America, die vor 30 Jahren eröffnet wurde, und das Sterben der Einkaufszentren. Danke Ihnen, Herr Lepik.
Herzlichen Dank, Wiederhören.
Sie ist eröffnet, die neue Ausgabe der Ruhr-Triennale. 6 Wochen lang stehen die Orte der Industriekultur im Ruhrgebiet wieder im Mittelpunkt. Kokereien und Maschinenhäuser des Bergbaus und der Stahlindustrie. Dort gibt es Schauspiel, Tanz, Performance und bildende Kunst zu sehen. Heute Abend ging es los an 3 Spielorten gleichzeitig mit den Mysteriensonaten des Barockkomponisten Heinrich Ignaz Franz Bieber und dann mit der eigentlichen Eröffnungspremiere, die fand aber in der Bochumer Jahrhunderthalle statt. Ein Abend mit dem Titel »Ich gehe unter lauter Schatten«. Klangforum Wien und Chorwerk Ruhr sind dabei. Es geht in diesem Musiktheater um den Tod, den Übergang, die Geister. Unser Kritiker Stefan Keim war für Fazit dabei. Stefan Keim, klingt so, als ob das stimmungsmäßig ja auch sehr gut in diese riesige Bochumer Jahrhunderthalle passt.
Das tut es. Und gleich der erste optische Eindruck des Bühnenbilds von Hermann Feuchter ist grandios. Der hat nämlich 5 Stahlwege in diese Halle hineingebaut, auch mit einem stählernen Geländer. Das sieht eigentlich einfach wahnsinnig gut aus. Und dazu fängt dann gleich auch eine Musik von Giacinto Scelzi an. Und das macht gerade in diesem Dämmerlicht. Die Halle, die ist ja nicht richtig isoliert nach außen. Also es gibt ja auch Fenster oben in der Decke, Fenster auf der Rückseite. Wir sehen also, wie der Tag verdämmert dann zu dieser Musik und mit diesen Treppen, mit diesen Stegen. Das ist wirklich erstmal ein unglaubliches Bild. Und danach ist das Ganze vor allen Dingen um ein Stück herum gearbeitet von Gérard Griset. 4 Gesänge, die Schwelle zu übertreten. Und da sterben nacheinander, das ist ein Liederzyklus, eigentlich für eine Sängerin geschrieben, da sterben nacheinander 4 Wesen. Erst ein Engel, dann die Zivilisation, dann die Stimme und dann die Menschheit. Und am Schluss gibt es ein Wiegenlied, das uns doch wieder ein wenig Hoffnung gibt.
Also Leben und Tod, die Schwelle zwischen Leben und Tod, das ist schon so das den Abend bestimmende Thema, ja?
Das ist auf jeden Fall so und es fängt auch wirklich, es ist erst einmal, wenn man sich das alles so vorstellt, es ist eine unglaublich komplexe Musik, Spektralmusik wird ja bei Griset oft gesagt, er selber hat diesen Begriff Schwellenmusik eigentlich auch ins Spiel gebracht. Es geht also immer um Tod und Leben und am Anfang inszeniert Elisabeth Stöppler, die Regisseurin, das ziemlich griffig, was also gerade zu dieser sehr facettenreichen und auch die gewohnte Tonalität auflösende Musik sehr gut passt. Der Engel wird von so einer Armee aus grauen Menschen, das sind die Chorsängerinnen und Sänger und die Musizierenden, in die Ecke gedrängt und sie stirbt dann. Allerdings verliert leider der Abend dann im Laufe der Aufführung doch an eben dieser Griffigkeit, also auch an dieser inneren Spannung. Also vor allen Dingen die Zivilisation stirbt unfassbar lange. Ich meine, vielleicht ist das ja auch ein Hoffnungsschimmer, dass die Zivilisation so lange braucht, bis sie tot ist, zu einem Stück ebenfalls von Grisé für Schlagwerk. Das hat aber überhaupt keine Struktur. Das hört irgendwie überhaupt nicht auf. Und dann kommt die Aufführung nicht wieder in diese Genauigkeit zurück, die sie eben vorher doch einige Zeit lang hatte.
Verbindet sich dieser Abend denn mit den Mysteriensonaten davor oder sind das zwei völlig voneinander unabhängige Ereignisse?
Nee, da gibt es einen dramaturgisch sogar ziemlich guten Faden, denn Heinrich Ignaz Franz Bieber war ein ganz großer Violinist seiner Zeit und er hat die Spielmöglichkeiten seines Instruments, der Geige, ausgereizt, indem er genauso wie Grisé und einige andere Komponisten die klanglichen Möglichkeiten ausgeweitet hat. Er hat das gemacht, indem er die Violinen immer wieder anders gestimmt hat. Also eine andere Grundstimmung. Und deswegen hat die Violinistin Julia Galitsch auch 4 Stück auf der Bühne liegen, die sie auch immer wieder neu stimmt. Das einzige Problem ist, wer nicht den Programmhefttext gelesen hat oder sich ansonsten vorbereitet hat, der merkt das nicht. Niemand erklärt das dem Publikum. Die Leute sind so ein bisschen unruhig, irritiert, fragen sich, warum stimmt die denn ständig so lange? Weil es genau darum geht. Und das ist ein Problem der Ruhr-Triennale. Das sind schon alles ausgesprochen höchst intellektuelle, elitäre Leute in der Dramaturgie und die denken nicht daran, dem Publikum mal so etwas zu erklären, was den Genuss doch deutlich vergrößern würde.
Aber ein Problem hatte die Ruhr-Triennale heute Abend anscheinend nicht, nämlich keine Eröffnungsrede. Oder gab es doch eine?
Nee, seitdem Barbara Frey Intendantin ist, gibt es keine Eröffnungsrede mehr. Dafür gibt es ein Eröffnungskonzert. Und wie gesagt, wenn man so ein bisschen kommuniziert hätte, was dieser Bieber eigentlich bedeutet und was er mit der Eröffnungspremiere gerade überschreiten von Schwellenmusik zu tun hat, dann wäre das eine musikalische Eröffnungsrede gewesen. So haben es nicht so viele Leute begriffen.
Beim Blick auf das weitere Programm fehlen in diesem Jahr ja irgendwie so die großen Aufführungen, oder täuscht das?
Ja, das ist so. Also es gibt noch von Barbara Frey ihre eigene Inszenierung, Schnitzler, das weite Land, das kommt am nächsten Samstag, übrigens auch bei Fazit, also Samstag in einer Woche. Das ist eine Koproduktion mit dem Burgtheater Wien. Ja, und dann hört es eigentlich fast schon auf. Dann gibt es noch eine große Installation, ansonsten aber doch viele kleinere Produktionen. Oder Constanze Makras kommt auf ihrer Deutschlandtour auch bei der Ruhr-Triennale vorbei. Es gibt noch eine Schauspielsache, die auch schon bei den Münchner Kammerspielen war. Also so einige Gastspiele, aber eigentlich nicht diese Kreationen, die wirklich auch in den Industrieräumen des Ruhrgebiets entstehen. Also das, wofür die Ruhr-Triennale eigentlich steht, das ist in diesem Jahr verhältnismäßig wenig, um nicht zu sagen mickrig.
Stefan Keim über die Eröffnung der Ruhr-Triennale mit Ich gehe unter lauter Schatten in der Jahrhunderthalle Bochum. Nächste Vorstellung, die ist morgen und ich sage vielen Dank.
Gerne.
Und wie immer am Ende der Sendung die Kulturpresseschau. Hans von Trotha hat die Feuilletons von morgen gelesen.
In den Feuilletons herrscht noch Sommer. Und das ist keine gute Nachricht. Das bedeutet zum Beispiel, dass die Neue Zürcher Zeitung eine ganze Seite dem Thema Hüte tragen widmet, mit vielen lustigen Wortspielen. Wenn wir nun in den Sommermonaten von der Hutlosen wieder zur behüteten Gesellschaft zurückkehren, heißt es zum Beispiel, wird es immer schwieriger herauszustechen, denn das ist die Problemstellung. Die überraschend vollständige Kurzfassung steht über dem Text. Im Hitzesommer sind Hüte wieder gefragt, Sophia Loren und Clint Eastwood haben gezeigt, wie man sie trägt. Hätte gereicht. Als Überschrift kam nur auf der Hut in Frage. In Berlin hätte es eine Alternative gegeben. Da prangte über viele Jahre auf einer der legendären Yorkbrücken das Graffito, sei immer auf dem Hut. Einem anderen Kleidungsstück widmet sich Kerstin Holm im FAZ-Sommer schon mal mit Blick auf den Winter, dem Mantel. Und weil sie aus Russland berichtet, bedeutet das Gogol. Der Ex-Dramaturg des von den Behörden geschlossenen Moskauer Gogol-Centers, Valeri Petschekin, habe beobachtet, dass sein Uniqlo-Mantel, den er eigentlich nicht mochte, durch den Wegzug der japanischen Firma eine Wertsteigerung erfahren hat. Endlich verstehe er das Glück von Akaki Akakiewicz, des Helden von Nikolai Gogols Novelle »Der Mantel«, über sein Kleidungsstück. Doch zugleich sieht Petschekin auch, wie in schon naher Zukunft, nur einige Umdrehungen der Sanktionsspirale weiter, an einem einsamen Winterabend, genau wie in Gogols Novelle, kräftige Männerhände ihm den defizitären Schatz von den Schultern reißen werden. Auch IKEA ist nicht mehr in Russland. Petschekin hat ein Drehbuch für eine Familienfarce skizziert, worin Eltern ihre schöne, kluge Tochter drängen, nicht ihren schönen, klugen Verlobten zu heiraten, sondern einen garstigen Kerl, weil der es noch geschafft hat, seine Wohnung mit IKEA-Mobiliar einzurichten. Einen dramatischen Akzent setzt darin die Großmutter, die im Sterben liegt und unbedingt im Badelaken Frederikshjön beerdigt werden will. Apropos Badelaken. Weil Sommer ist, interessiert sich das Feuilleton auch für die Jugend, die sonst nicht unbedingt zum Fokus gehört. Die Taz prescht mit einer Vorabberichterstattung zum Jugendwort des Jahres voran. Da wurde eine Top-10-Liste durchgestochen, auf der Fatma Aydemir das Wort am meisten verstört, das wir alle verstehen. Macher. Die jungen Leute reden anscheinend wie Christian Lindner und schätzen es, wenn jemand Dinge umsetzt, ohne zu zögern. Bleibt zu hoffen, meint die Kolumnistin, dass diese Dinge trotz Inflation und anhaltender Pandemie nach den Ferien noch umsetzbar sind. Am seltsamsten kommt ihr das Wort Gourmet Mode vor, das für sie klingt wie der Name einer französischen Delikatesse. Aber es stammt aus dem Bereich der Mehrspielernetzwerke. Wer im Gourmet Mode spiele, sei unbesiegbar und gottgleich. Fatma Aydemir erkennt darin die jugendliche Sehnsucht nach Unzerstörbarkeit. Und die hat es ja gerade wahrlich nicht leicht. Alles wird teurer derzeit, schreibt vor diesem Hintergrund Cornelius Pollmer in der Süddeutschen, ebenfalls die Jungen im Blick. Nur gute Ratschläge gibt es für junge Menschen weiterhin umsonst. Die drei bislang besten in diesem Jahr, findet er, waren der zur Einführung einer allgemeinen Dienstpflicht, jener zu einer längeren Wochenarbeitszeit und ein grotesker Generalanschiss jüngerer Menschen dafür, dass die Welt leider verbrennt und alle bald elend sterben werden, was ja wirklich super schade ist. Auch Pollmer wanzt sich, sein eigenes Wort, wie die Taz, das kann er nicht wissen, sprachlich an die Jungen heran, mit Blick auf die Zukunft. Es vibet leider nicht richtig, was heute jungen Menschen in Deutschland glaubhaft in Aussicht steht, schreibt er. Für die ganz Jungen unter ihnen schiebt er noch nach, na Kids, alles cool bei euch, wobei fraglich ist, ob Menschen im Gomme-Mode sich da noch angesprochen fühlen. Uneingeschränkt zustimmungsfähig ist Cornelius Pollmers, wir sind im Feuilleton, sprachspielerische Schlusspointe. Dass diese Jungen, wer wollte es ihnen verübeln, vielleicht eher denken, ich kann gerade nicht, aber ihr könnt mich mal. Die sind nicht auf der Hut vor uns Alten, die sind längst auf dem Hut, was immer das heißt. Wir werden's merken.
Das war die Kulturpresseschau von Hans von Trotha und das war Fazit die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören.